Meine Reise Kanada, der Podcast von Meine Reise und FOW Medien. Mit euren Gastgebern Florian Hölzen und Holger Jacobs. Floro.
Mitten im Herzen Kanadas. Über 100.000 Seen und Flüsse. Einer der am meisten unterschätzten Nationalparks. Die größten Sanddünen Nordamerikas. Eine ganz großartige Foodie-Szene.
Hallo Holger.
Hallo Flo.
Ja, wo geht denn heute deine Kanada-Reise hin?
Ich habe so einen kleinen Zungenbrecher. Es geht nämlich nach Saskatchewan.
Und das soll ich jetzt wiederholen, ne?
Saskatchewan.
Ja, Saskatchewan.
War nicht schlecht. Ich dachte, das üben wir noch.
Okay.
Ich habe heute als Trainerin, was die Aussprache, aber auch als Destinationsexpertin, aber auch die Michaela Arnold bei mir. Und ich glaube, danach können wir alle Saskatchewan richtig aussprechen.
Dann freuen wir uns jetzt gemeinsam auf
Saskatchewan.
Herzlich willkommen zu Meine Reise Kanada. Unsere Reise führt uns heute nach Saskatchewan. Und ich habe eine absolute Expertin hier sitzen, Michaela Arnold. Hallo Michaela.
Ja, hallo Holger. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und etwas erzählen darf über diese spannende Provinz.
Ja, wir haben einladend schon gesagt, eigentlich müssten wir erstmal Sprachunterricht unternehmen, um die Provinz richtig auszusprechen. Das ist uns aber beiden bisher fehlerfrei gelungen. Aber was die meisten dann wissen möchten, ist eigentlich, wo liegt Saskatchewan?
Saskatchewan liegt mitten im Herzen Kanadas sozusagen, also östlich von Alberta. Da kommen dann auch die meisten Reisenden her. Also zwischen Alberta und Manitoba haben wir dann noch weiter im Osten und dann kommt auch schon Ontario. Also wirklich mitten im Herzen Kanadas. Wir grenzen im Süden an die US-Staaten North Dakota und Montana und im Norden dann an die Northwest Territories, auch wieder in Kanada.
Nun kennen ja viele in Kanada den Westen. Das ist ja so der Klassiker, den man als Ersten bereist. Alberta und British Columbia, kennt es auch landschaftlich so ein bisschen mit den Rockies und so weiter und so fort. Einige haben vielleicht noch eine Vorstellung von Atlantik-Kanada und Saskatchewan. Da kann ich mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wie sieht es denn da aus?
Ja, das ist wirklich ein Ziel für Kanada-Kenner und einfach nicht so für die Reisenden, die einfach eine Bucketlist abhaken möchten, sondern für die Reisenden, die eben so das authentische Kanada suchen und Stille und Weite und einfach mal was Neues, also so menschenleere Gegenden oder einfach die Gebiete abseits der Hotspots. Und die findet man dann in Saskatchewan. Die Provinz ist bekannt als Prärie-Provinz, aber eigentlich stimmt das so gar nicht, weil nur der Süden, also knapp das untere Drittel, ist wirklich Prärielandschaft und auch die sieht völlig anders aus, als die meisten sich das so vorstellen. Und im Norden haben wir so dann das wilde Kanada oder Kanada pur, wie ich es immer nenne, eben mit dem größten Waldgebiet Kanadas. Wir haben über 100.000 Seen und Flüsse. Wir haben einen kanadischen Schild. Also da wird es wirklich richtig wild und so typisch Kanada. Und da ist von Prärie nichts mehr zu spüren.
Gut, das klingt schon mal weitaus spannender als der Begriff Prärie-Provinz. Der klingt zunächst mal fast ein bisschen eintönig, hätte ich gesagt. Und in der Tat, ich hatte ja selber die Gelegenheit, das jetzt schon kurz zu bereisen und war wirklich sehr beeindruckt. Wo wollen wir anfangen? Was denkst du?
Wir starten mal in Alberta. Das ist das, was tatsächlich die meisten Reisenden machen. Die fliegen nämlich nach Calgary und starten dann dort ihren Roadtrip nach Saskatchewan. Man kann es auch super kombinieren natürlich mit Alberta. Das heißt, wir fahren erstmal dort durch die Badlands. Und dann ist es auch nur eine kurze Fahrt. Also knapp 4,5 Stunden, bis wir dann nach Saskatchewan kommen. Und dann befinden wir uns im Cypress Hills Interprovincial Park. Der Name sagt schon, den Park teilen sich nämlich Alberta und Saskatchewan. Und gleichzeitig wird man vielleicht völlig überrascht sein, weil es ist die höchste Landerhebung zwischen den Rockies und Labrador. Also auch hier ist von Prärie noch überhaupt nichts zu spüren. Die Cypress Hills, die türmen sich hier auf fast 1500 Höhenmeter. Ist also wie so eine Bergoase hier, bevor man dann wirklich in die Prärie reinkommt.
Schade, dass wir keine Kamera dabei haben. Ich habe mir gerade einen ganz überraschenden Gesichtsausdruck aufgesetzt. Das war mir nicht überhaupt nicht klar.
Ich kann das bezeugen.
Über 1500 Meter stark, ja. Und was macht man dann in den Cypress Hills? Ideal zum Wandern vermutlich mal, oder?
Ja, die Cypress Hills sind einfach das perfekte Outdoor-Eldorado für alle, die gern draußen unterwegs sind. Also Wandern natürlich hast du angesprochen, ein Teil des Trans-Canada Trails, der befindet sich hier im Park. Man kann Mountainbiken, man kann ausreiten. Aber auch für Leute, die zum Beispiel Wildtiere gerne beobachten. Also durch dieses einzigartige Ökosystem. Also der Park ist ja der erste Wow-Moment, selbst für Kanada-Kenner. So diese Erhöhung, die man dann nach dieser Prärielandschaft, die man in Alberta ja schon hat, ne, sieht. Und die Wildtiere, die lieben das hier mit den Wäldern und den Feuchtgebieten und den Seen und Flüssen, die wir haben, auf die man übrigens auch ganz toll paddeln kann zum Beispiel oder angeln, wer das möchte. Und deswegen unbedingt immer Kamera mitnehmen, Fernglas mitnehmen, weil die Chance auf Wildtiere, die ist hier unheimlich hoch.
Toll. Also das ist ein toller Auftakt für eine Saskatchewan-Reise. Wie machen wir weiter? Was gut zu vorschlagen? Wo geht's weiterhin?
Jetzt müssen wir uns erstmal ausruhen, glaube ich, nach so einem anstrengenden Tag in den Cypress Hills. Das heißt, wir übernachten jetzt am besten auf einer unserer Ranches, weil Ranches und Saskatchewan, das gehört natürlich zusammen. Ne? Die Ranches waren massiv beteiligt an der Entwicklung Westkanadas und somit auch an der Provinz Saskatchewan. Und die Historic Risa Ranch, die befindet sich hier genau außerhalb der Cypress Hills, seit 1906 im Familienbesitz der Familie Risa. Und hier übernachten wir erstmal und lernen mal das authentische oder den authentischen Cowboy Way of Life kennen.
Kann man da auch mitmachen auf so einer Ranch? Es gibt ja Ranches, ich kenne das aus den USA, wo man wirklich mit anpacken kann, oder ist es eher einfach entspannen und das Landleben genießen?
Das ist tatsächlich eher entspannen und das Landleben genießen. Also die haben ganz tolle Mahlzeiten, die man dort natürlich auch einnehmen kann im Restaurant. Und sie bieten auch Ausritte an, aber eher so stundenweise. Also es ist jetzt nichts für Leute, die wirklich tagelang auf dem Pferd sitzen wollen oder so sehr
viel treiben wollen beispielsweise.
Genau, genau. Viel treiben wäre jetzt auch die falsche Ranch. Aber man kann da so ein bisschen reinschnuppern in diesen Cowboy Way of Life. Ne? Und das ist super spannend da. Die haben auch einen tollen geführten Wanderweg nochmal durch die Cypress Hills, weil sie eben direkt an den Park angrenzen mit so 10 Stationen, wo man ganz viel da lernt über die Geschichte, Geologie etc. des Parks.
Toll. Jetzt sind wir ausgeruht nach 2, 3 Ranch-Tagen, haben so ein bisschen die Cypress Hills erkundet. Was würdest du vorschlagen, wie wir weiter vorgehen?
Dann fahren wir erstmal nach East End, also Richtung unseres ersten Nationalparks, nämlich Richtung Grasslands. Und in East End ist das besterhaltenste Skelett eines T-Rex und der heißt Scotty. Und das können wir uns hier in East End anschauen. Und der Markt kann sogar an Ausgrabungen mit teilnehmen.
Das ist ja stark. Also wirklich, wirklich aktiv daran teilnehmen.
Ja. Ja, insbesondere für Familien mit Kindern natürlich grandios. Ne? Die Kinder lieben das.
Kinder haben Dinos ja ohnehin.
Ja.
Ja, ach prima, das ist ja stark. Richtig, super. Ja, und dann kommen wir da schon zu den Grasslands als nächstes?
Dann, wir lassen uns mal überraschen. Ich glaube, wir haben jemanden dabei, der was sagen möchte.
Ach ja, richtig. Na, dann hören wir doch mal rein.
I can slow down, look at the rolling hills, the bison, all of the wildlife, the big Saskatchewan skies, and just feel really relaxed in this amazing part of the planet.
Das war Susan Howard und der gehört The Crossing at Grasslands. Das ist also eine Unterkunft in Valmarie, etwas außerhalb des Parks und der perfekte Ausgangspunkt für den Grasslands National Park. Und sie hat recht, das ist wirklich ein ganz einzigartiges Fleckchen Erde. Also ich war ja schon, ich glaube, inzwischen über 70 Mal in Kanada. Ich habe fast alle Nationalparks gesehen, aber der Grasslands ist für mich einer der am meisten unterschätzten Nationalparks so in ganz Kanada. Es ist auf einer der am wenigsten besuchten Nationalparks in ganz Kanada. Und genau das ist eben so der Luxus hier. Die Stille, die man hören kann, hat mal jemand geschrieben oder gesagt. Ne? Also wenn man hier ist und diese Graslandschaft und auch hier, es gibt nur noch wenig intakte Prärie auf der Welt oder in Nordamerika insbesondere. Und der Grassland schützt eben hier so den letzten intakten Teil und da lernt man einfach, dass Prärie alles andere als langweilig ist. Es gibt über 80 verschiedene Sorten Gräser hier im Park. Es gibt ganz viele Wildtiere, unter anderem eine Bisonherde, die hier wieder angesiedelt wurde. Die waren nämlich mal fast ausgerottet. Ne? Und die Kanadier haben sich hier sehr viel Mühe gegeben, die hier wieder anzusiedeln. Und die Herde wächst auch jedes Jahr. Ich denke da immer an, das kannst jetzt nur du sehen, Tatonka, den Stier mache. Ja. Tatonka und Kevin Costner, der mit dem Wolf tanzt, so sieht das hier aus, dann irgendwann. Ne? Und auch eine sehr hügelige Landschaft teilweise, ne, die sich im Laufe des Tages und auch im Laufe der Jahreszeiten immer wieder verändert. Also ein ganz, ganz toller Ort. Für mich einer der schönsten Orte in ganz Kanada.
Gibt es außer Bisons noch andere Tiere zu sehen?
Ja, es gibt zum Beispiel die Präriehunde. Die finde ich super süß.
Was die immer, so auftauchen.
Ja, genau.
Und dieses fiepende Geräusch machen.
Die sitzen dann immer auf ihren kleinen Hügeln und bewachen quasi ihr Häuschen.
Großartig.
total süß.
Das ist eine, ja, ich finde, das ist eine Show, die kann man eine Stunde lang beobachten. Das ist
sehr beschaulich. Ja, fast länger noch als die Wieso. Klapperschlangen haben wir auch im Park.
Ups.
Wer die sehen möchte, also ich muss sagen, ich habe sie persönlich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt auch nicht viel Wert drauf gesehen.
Hauptsache, du spürst sie. Der Fall, das Sehen ist ja das eine.
Genau. Und nachts wird es dann fast noch spannender im Park, weil es ist einer der dunkelsten Dark Sky Preserves in ganz Kanada. Das heißt, wenn man hier übernachtet, und Achtung, das geht leider nur mit dem Wohnmobil, na, alle anderen müssten außerhalb in Valmarie übernachten oder eins der sogenannten Authentic Zelte von Parks Canada anmieten. Wenn man hier im Park übernachtet und dann wach bleibt oder einfach nachts aufwacht und dann von einem Sternenhimmel begrüßt wird, der wirklich schöner, voller, heller nicht sein kann, dann ist das ein Moment, den man einfach nie mehr vergisst. Also es ist wirklich für Astrofotografen oder einfach nur Sternenliebhaber oder kleine Romantiker wie mich einfach ein ganz, ganz toller Moment hier im Park.
Weil es eben keine Lichtverschmutzung gibt. Es gibt sonst keine künstlichen Lichtquellen, die die Sicht in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Ne?
Das, ja, das stimmt.
Ja.
Ja, und auch für Geschichtsinteressierte haben wir noch was mitgebracht.
Okay.
When you can go out into the prairie and see teepee rings that are 5,000 years old, to think that this is what the First Nations were seeing then and we're still seeing it today. I think this is one of the nicest places in Canada.
Das war Shelley Duquette-Larson und sie ist Visitor Experience Manager im Grasslands National Park und sie hat uns was über die Tipi-Ringe erzählt. Denn der Grasslands ist ja schon vor über 10.000 Jahren durch die indigene Bevölkerung eben bewandert worden sozusagen. Wir finden eben heute noch Zeichen dieser Tipi-Ringe im Park oder Fußspuren und die machen uns dann wieder klar, wie alt diese Natur hier ist und wie viele Menschen vielleicht doch schon vor uns hier waren, die wir gar nicht mehr wahrnehmen heute. Ne? Also unglaublich spannend auch in der Hinsicht, wer sich für die indigene Geschichte interessiert.
Ich glaube, indigene Geschichte, das wird in Kanada immer wichtiger, auch für Urlauber, die das kennenlernen wollen. Gibt es da in Grasslands noch auch Möglichkeiten, auf geführte Touren zu gehen? Welche Möglichkeiten habe ich da?
Ja, da gibt es auch Programme von Parks Canada, die da angeboten werden, um eben genau diese Tipi-Ringe zum Beispiel zu besuchen. Oder es gibt abends die Fireside-Chats von Parks Canada, was ich auf ein super schönes Programm finde, gerade hier im Park, ne, wo man dann abends mit den Parks Canada Mitarbeitern am Lagerfeuer zusammensitzt und sich die Geschichten anhört. Manchmal wird die Gitarre ausgepackt oder manchmal gibt es auch einfach nur S'mores. Wer die nicht kennt, das sind quasi so Marshmallows und Schokolade und Kekse. Unglaublich legendär lecker. Also alleine dafür lohnen sich schon die Fireside Chats, aber man bekommt eben auch noch sehr viel mit über die Geschichte und die Geschichten, die der Park zu erzählen hat.
Toll. Und Übernachtung sagtest du schon, entweder im Camper oder in den Authentics, vielleicht müssen wir Authentics kurz erklären. Das ist eine Art Glamping, ne? Kann man sagen? Das ist
ja
also Luxus-Camping.
Würde ich auch so sehen. Also das sind einfach Zelte auf einem Holzboden, das heißt, man übernachtet nicht auf dem richtigen Steingeröll oder Gras, sondern wirklich auf so einem Holzboden, wo dann eben so Feldbetten aufgestellt sind. Also deutlich komfortabler als ein normales Zelt.
Genau, so komfortabler und wärmer, ja, und sicherer als ein Zelt zu übernachten.
Ja, genau.
Auch keine Klapperschlangen drin, vermutlich.
Ich glaube, da schaut jedes Mal ein Parkscanner, damit der bald davor
ist. Zählt die Schlange im Park, ob die ein vollzählig sind, und dann weiß er Bescheid.
Genau. Den Grund, warum es keine Unterkünfte im Park gibt, ist eben dieses Dark Sky Preserve. Also hier wird jedes künstliche Licht irgendwie vermieden. Und Bevölkerung bzw. Unterkünfte erzeugen Licht und deswegen jetzt die nur außerhalb des Parks.
Und der nächste Ort ist wahrscheinlich so einige Kilometer entfernt, schätze ich mal.
Ja, das sind schon ein paar Kilometer, aber die lohnen sich, die fährt man ja durch den Park. Ne?
Ja.
Es gibt alleine, der Park ist in zwei Blocks aufgeteilt und zum Beispiel gibt es einen 11 Kilometer langen Rundweg dann eben durch den einen Block, wo man dann eben die verschiedenen Landschaftsformen sieht, idealerweise auch die Bisons und die Präriehunde, die wir gerade angesprochen haben, oder diese Erdhörnchen. Da sieht man dann schon ganz viel vom Park.
Also auch wandern kann man vermutlich dann ganz gut.
Ja, sehr gut. Selbst Kanufahren geht. Ja. Auch bei unseren sehr sommerlichen Temperaturen im Sommer kann man hier auf dem Frenchman River Kanu fahren.
Cool, sehr, sehr schön. Also Grasslands, mehr als nur ein Geheimtipp, kann man sagen. Also gehört sicherlich zu den Hotspots, ohne überlaufen zu sein in Saskatchewan, oder?
Definitiv ein Bucketlist-Ort für mich. Ja, und ich finde für alle. Für alle sollte das ein Bucketlist-Ort sein, weil es ist ein Ort, der verändert. Ne?
Lässt sich das jetzt noch steigern oder gibt es andere Vogel in der Bucketlist? Oder müssen wir ja aufhören?
Okay, ganz Saskatchewan ist eigentlich eine Bucketlist-Destination, finde ich. Das weiß man aber eben erst, wenn man mal da war. Vorher ist einem das nicht so klar. Aber wenn man dann erstmal dort war, dann wird das sicherlich jeder genauso empfinden wie ich.
Gibt es noch weitere Nationalparks in Saskatchewan?
Ja, wir haben zwei an der Zahl. Also neben dem Grasslands haben wir einen, der völlig anders ist. Viel, viel größer tatsächlich. Der Prince Albert National Park, der liegt eher im Norden der Provinz. Und ich habe das ja eingangs schon ein bisschen geschildert. Also der Norden hat überhaupt keine Prärielandschaft mehr. Der Prince Albert National Park ist der südlichste Zipfel des größten Waldgebietes Kanada. Knapp 4000 Quadratkilometer groß. Und hier haben wir wirklich nur eben die Wälder, Seen und Flüsse, kanadischen Schild. Also eine ganz andere Landschaft als jetzt eben im Süden des Grasslands. Aber auch hier natürlich Outdoor Eldorado. Ganz viele Wanderwege, alle mit tollen Aussichten. Viele Möglichkeiten, entweder nur stundenweise oder auch tagelang mit dem Kanu unterwegs zu sein. Hier lebte mal ein Naturschützer aus Großbritannien. Grey Owl hat er sich genannt zum Beispiel in den 1930er Jahren.
Klingt eher nach einem Indianerschema, aber das war wahrscheinlich auch bewusst so gemacht, oder?
Ja, er hat sich tatsächlich als Indianer oder als Halbblut, wie man damals sagte, ausgegeben und hat eben hier die Natur geschützt. Er lebte mit seiner Frau und einer kleinen Biberfamilie. Dann am Arjawan Lake im Prince Albert National Park. Also auch das eine super schöne Geschichte. Wer da hinwandern möchte, der muss ein bisschen Ausdauer mitbringen. Ich glaube, es sind knapp 40 Kilometer dieser Rundweg. Also gute 2 bis 3 Tage sollte man dann einplanen.
Und kann dann auf dem Weg irgendwie zelten oder wie macht man das?
Was kann man? Da gibt es jede Menge Campingplätze im Park. Also das ist auf jeden Fall möglich, genau.
Du hast schon gesagt, es ist weiter im Norden. Ist das noch per Straße erreichbar oder nehme ich da einen Flieger oder wie komme ich da am besten hin?
Das geht noch ganz problemlos per Straße. Das sind circa 2 Stunden nördlich von Saskatoon. Wir können aber noch ein bisschen weiter Richtung nach Norden fahren. Mhm. Und Richtung Missinippi zum Beispiel. Das wären noch mal knapp 2,5 Stunden vom Prince Albert National Park aus. Und da haben wir dann wirklich den Norden erreicht. Also viel kanadischer als dort kann es dann kaum noch aussehen. Da wird es auch richtig einsam. Also das ist für alle, die Wildnis suchen und Einsamkeit und Weite. Und hier haben wir auch einen Ton mitgebracht, den wir uns vielleicht erstmal anhören.
Ganz genau.
I was blown away by the water, the rock and the moss. That's one of the really amazing things about the wilderness of northern Saskatchewan. It's endless.
Das war Rick Driediger und ihm hat früher Churchill River Canoe Outfit das gehört. Das ist also ein Anbieter hier im Norden, der eben Kanutouren anbietet, meist mehrtägige natürlich. Er führt unter anderem oder führte, inzwischen hat er den Betrieb weiterverkauft, das sogenannte Forest House. Das ist also eine ganz tolle Lodge, die eben komplett nachhaltig ist. Also die erzeugen ihren eigenen Strom und sorgen dafür, dass alles wirklich umweltverträglich ist. Also eine ganz super Möglichkeit, um hier den Norden weiter zu erkunden.
Und er schwärmt ja geradezu vom Norden. Das teilst du, glaube ich. Das siehst du auch so, oder? Hast du das auch schon so erleben dürfen?
Ja. Absolut, ja. Ich bin ja ein großer Fan von menschenleeren Gegenden. Und das hat man eben im Norden, ne? Also da freut man sich dann auch wirklich, wenn man mal wieder jemanden trifft. Und wenn man sich das mal so vorstellen möchte, also gerade vielleicht für die Kanuten oder Angler unter den Zuhörern, also wenn man jeden Tag einen anderen See oder einen anderen Fluss im Norden Saskatchewans befahren, beangeln, was auch immer möchte, dann bräuchte man 254 Jahre.
Ups, okay.
Also ich wünsche jedem, dass er so alt wird, aber die meisten von uns werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben.
Da muss man so schon eine entsprechende Auswahl treffen und da hilfst du uns ja heute so ein bisschen dabei. Aber das heißt, der Prince Albert National Park gehört auf jeden Fall mit dazu. Den sollte man auf jeden Fall besuchen. Und man kann noch weiter in den Norden. Irgendwann ist ja dann die Grenze, wo es keine Straßen mehr gibt, oder? Wie weit geht es noch?
Richtig, genau. Das geht so in etwa bis Lac La Ronge, Missinippi da oben. Dann geht es nicht mehr weiter mit dem Auto. Ne? Dann muss man eben fliegen. Wir haben auch ganz tolle Lodges da oben, also für Leute, die ein bisschen Komfort suchen. Zum Beispiel die Twin Falls Lodge oder das Thompson's Resort. Da gibt es dann ganz tolle Lodges für alle, die sagen, ne, wir möchten eben ganz bewusst so in die Wildnis, aber auf den Komfort möchten wir nicht verzichten. Also da kann man dann sehr, sehr gut unterkommen.
Ist also nicht so rustikal, wie man es teilweise kennt. Es gibt also Fishing-Lodges, die wirklich nur das Nötigste haben. Das ist durchaus sehr gute Qualität dort,
kann man sagen. Sehr, sehr gute Qualität. Teilweise auch ganz kürzlich erst renoviert. Also High-End möchte ich jetzt nicht benutzen in dem Zusammenhang, aber das geht schon in die Richtung. Ne? Sehr, sehr viel Komfort. Und auch für Leute, die nicht unbedingt angeln möchten. Also natürlich, Saskatchewan ist ein Angelparadies. Also für alle, die gerne angeln, das sind hier richtig, richtig große Fische. Für mich als Nicht-Angler kann ich das so sagen. Also Hecht, Zander und Riesenforellen, die man hier beangeln kann. Und in einer Natur und Weite eben, man entschleunigt hier richtig beim Angeln. Ich glaube, das ist ja sowieso meistens das Ziel bei diesem Sport. Und in Saskatchewan fällt das ganz, ganz leicht. Und schön ist auch, in Kanada haben wir eben diese Shore Lunches, ne, die wir aus den meisten anderen Angelgebieten gar nicht kennen. Also hier wird dann der frisch gefangene Fisch auch mittags dann selbst zubereitet.
Und das in der freien Natur, ne? Da wird dann ein Grill aufgestellt, da wird der Fisch ausgenommen, dann gegrillt und da gibt es ein paar Beilagen dazu. Durfte ich selber mal vor einiger Zeit in der Nachbarprovinz erleben. Ja, sehr, sehr schön.
Dann selbst ich habe ja schon mal einen Fisch gefangen. Also es muss garantiert sein, weil ansonsten wäre das nicht passiert.
Selbst wir Laien fangen mal einen Fisch.
Das, ja, genau.
Ist, auch mir ist es passiert, genau. Sehr, sehr schön.
Ja, von dort kann man aber mit dem Wasserflugzeug noch weiter hoch. Und das ist für viele wahrscheinlich einer der größten Überraschungsmomente. Viel zum Thema, wir können den Grasslands noch steigern. Wir haben nämlich die größten Sanddünen Nordamerikas in Saskatchewan. Das sind die Athabasca Sand Dunes. Die sind nur per Flugzeug erreichbar. Die sind extrem exklusiv, unberührt, haben ein völlig einzigartiges Ökosystem, das es eben nur hier im Norden gibt. Und das erwartet man eben nicht. Das ist so ein bisschen wie Afrika in Kanada. Ne?
An wo aus fliege ich da los?
Von Lac de Ronge fliegt man dann mit dem Wasserflugzeug. Sind, ich glaube, knapp 2 Stunden mit dem Wasserflugzeug.
Ja.
Wem das zu exklusiv, zu weit ab vom Schuss ist, wir haben auch Sanddünen im Süden. Das sind nämlich die Great Sand Hills. Die sind deutlich leichter zugänglich, ideal für alle, die auf dem Roadtrip unterwegs sind. Und auch da gilt, wer erwartet in Kanada einfach Sanddünen und dann auch noch solche in der Größe. Ja. Selbst unten die Great Sand Hills, ein Traum für Fotografen, weil die verändern sich natürlich bei jedem Licht. Am schönsten finde ich sie jetzt persönlich so morgens beim Sonnenaufgang oder beim Sonnenuntergang, weil dann färbt sich natürlich der Sand. Tagsüber ist er halt beige, ne? Einfach Sandfarben. Und morgens und abends ändert er so die Farbe und wenn dann noch so dieses Orange der Sonne dazukommt, ne? Ein ja, absoluter Traum. Auch ganz toll, wenn man da so barfuß drüber läuft, dann ist es auch noch rot für die Füße.
Stark. Also ich bin immer mehr überrascht, wie vielfältig dieses Saskatchewan ist. Also Prärie-Provinz ist da wirklich ein Klischee, was überhaupt nicht zutrifft und was also wirklich nur einen kleinen Ausschnitt dessen darstellt, was Saskatchewan eigentlich ausmacht.
Richtig. Das kommt eben vom Trans-Canada Highway. Also viele, die einfach sich die Zeit nicht nehmen. Ich glaube, das ist ja sowieso das, was wir heute im Leben oft vergessen, uns Zeit zu nehmen für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und in Saskatchewan, die Leute, die einfach auf dem Trans-Canada Highway durchfahren, die sehen nichts anderes als flache Landschaft und Weizenfelder. Man muss eben so ein bisschen runter von der Autobahn. Das ist bei uns in Deutschland auch nicht anders. Die Autobahnen sind nicht wirklich spannend. Man muss halt eben runter und dann erwarten einen ganz, ganz viele Überraschungen, gerade in Saskatchewan.
Absolut. Hast du noch eine Überraschung für uns eventuell?
Die Big Muddy Badlands habe ich noch mitgebracht zum Beispiel.
Das ist interessant. Also Badlands kenne ich eigentlich eher als trocken. Und jetzt sind sie big und muddy. Also, wie muss ich hier das vorstellen?
Ein Widerspruch in sich.
Finde ich schon, ja.
Ja, genau. Und in den Big Muddy Badlands herrscht heute noch echtes Western-Feeling. Das ganz schon wird da richtig dramatisch. Das sind zerklüftete Schluchten. Also, die sind 55 Kilometer lang, circa 3 Kilometer breit und bis zu 160 Meter tief. Ganz bizarre Felsformationen. Also der größte ist der Castle Butte. Da gibt es Bilder von, da denke ich immer an Australien. So an den Ayers Rock. So ähnlich sieht das dann aus, finde ich. Und ist auch ein sehr historischer Ort. Also durch diese Felsformationen und diese Schluchten, damals haben sich natürlich die Outlaws hier versteckt. Ne, jeder, der vor dem Gesetz geflohen ist, selbst aus Montana, die Amerikaner kamen damals hier in die Big Muddy Badlands, um sich hier zu verstecken. Natürlich auch Al Capone. Und da gibt es also ganz, ganz tolle Geschichten noch über diese Zeit. Und es ist ein unglaublich starker Kontrast wieder zur offenen Prärie. Also hier fühlt sich Saskatchewan dann plötzlich an wie so ein Western-Filmset, nur einfach in echt.
Stark. Sehr, sehr schön. Haben wir denn landschaftlich so die Vielfalt so ein bisschen abgedeckt? Ich glaube schon, ne?
Die haben wir jetzt abgedeckt.
Ich glaube, das ist wirklich sehr beeindruckend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie vielfältig diese Provinz ist. Nun
Stichwort Al Capone erinnert mich daran, ich hatte einmal die Gelegenheit zu einer kurzen Saskatchewan-Reise, war da in Moose Jaw, einem Ort. Also ich dachte, vielleicht erzählen wir auch ein bisschen was über die Orte, die wir in Saskatchewan erleben können. Und da wurde auch genau zu diesem Thema Schmuggelgeschichte ganz viel erzählt. Es gab da entsprechende Gewölbe, es gab da entsprechende Touren. Was fällt dir zu dem Thema noch ein?
Genau, Moose Jaw wäre dazu das passende Gegenstück zu den Big Muddy Badlands sozusagen. Moose Jaw, dann hast du bestimmt auch diesen Riesenelch gesehen. Ich glaube, es ist die größte Elchstatue weltweit. Also man kann Moose Jaw nicht verfehlen. Vielleicht nicht wegen des Ortsstädtes, aber wegen des riesengroßen Elches, der einen begrüßt, wenn man hierher kommt. Ansonsten ist das eine sehr charmante oder ein sehr charmantes kleines Städtchen, ne, mit einer tollen Innenstadt, auch sehr lebendig, mit großen Wandmalereien, vielen Läden im Boutique-Stil, ganz netten Restaurants. Und natürlich gibt es dort eben die Möglichkeit, so diese Geschichte von damals nachzuempfinden. Und nämlich in den Tunnels of Moose Jaw, das sind also Tunnel, die unter der Stadt langlaufen. Und die hat unter anderem Al Capone zur Zeit der Prohibition auch genutzt, um eben zu schmuggeln, ne, und der Polizei zu entkommen. Und das wird dort eben nachgespielt, sehr lebendig und wirklich unterhaltsam. Also wer sich für die Geschichte interessiert, der ist in Moose Jaw bestens aufgehoben.
Und es ist auch ein charmantes Nest für dich, Moose Jaw. Es gibt so eine Main Street. Es ist wirklich auch so ein bisschen, ja, Wild West ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist wirklich noch sehr authentisch. Es ist überhaupt nicht touristisch, finde ich. Und es ist sehr, sehr angenehm.
Ja, das stimmt. Also ein typischer Western-Town, aber ohne zu sehr Richtung Wild West zu gehen.
Ja, ohne zu sehr Richtung touristisches Klischee zu gehen. Das finde ich auch mal.
Das ist so gar nicht touristisch, finde ich.
Genau, ja.
Das ist so ganz authentisch, ja. Kanada. Ja, wer sich hier entspannen möchte, es gibt hier das Temple Gardens Mineral Spa Hotel. Und dieses Mineral Spa, das hat es nämlich in sich. Also wirklich ein ganz eigener Spa, den findet man ja inzwischen öfter in Nordamerika. Aber das Wasser ist wirklich so toll, soll halt auch viele Krankheiten heilen. Ich war da einmal drin, ich fand es einfach nur extrem erholsam und entspannend. Und
du kamst runderneuert raus.
Runderneuert, siehst du das nicht? Stimmt, man sieht es heute noch.
Warst du gerade erst? Es hält unheimlich lange vor.
Fantastisch. Ja, aber dieses Moose Jaw, das ist ja nur eine relativ kleine Stadt. Ich meine, hat um die 30.000 Einwohner. Wirkt aber noch viel kleiner, finde ich. Es gibt ja aber in Saskatchewan auch zwei große Städte. Und auch die lohnt es sich zu besuchen.
Groß ist ja immer relativ. Ich komme ja aus Krefeld. Wir haben, glaube ich, knapp 280.000 Einwohner. Und in der Größenordnung liegen auch in etwa unsere Städte hier in Saskatchewan. Also unsere Hauptstadt Regina hat knapp 250.000 Einwohner. Ist nicht nur aufgrund des royalen Namens wirklich eine Königin unter Kanadas Städten. Unglaublich grün. Also wir haben das Huascana Center zum Beispiel hier in Regina. Und kannst du abschätzen, wie groß das ist?
Wahrscheinlich rechnen wir das, wie häufig der Central Park da rein
geht. Richtig, genau. So,
also er geht ja 10-mal rein.
Nein? Aha, nicht ganz. Das hast du ein bisschen übertrieben. Knapp 3-mal. Aber
immerhin.
Um es mal wieder Richtung Kanada zu lenken, also es ist größer als der Central Park in New York und der Stanley Park in Vancouver zusammen.
Das ist beeindruckend.
Also wirklich von Menschenhand geschaffen, eine unglaublich grüne Parkanlage, ideal auch hier zum Spazierengehen, zum Mountainbiken und auch der Grund, warum man Regina sehr, sehr gut zu Fuß erkunden kann. Also unser Regierungsgebäude zum Beispiel liegt hier auch mitten im Huascana Center und hier kann man das Auto gerne auch mal stehen lassen.
Und Regina kennen manche Leute, ohne es wirklich zu kennen, wegen der Mounties.
Richtig, genau. Hier ist das einzige Ausbildungszentrum für die Royal Canadian Mounted Police oder die Mounties. Also jeder, der mal ein Mountie werden möchte, der fängt hier eben als Kadett an. Über 1000 Kadetten im Jahr werden hier ausgebildet.
Und wer nicht das mit dem Begriff nichts anzufangen weiß, das mag ja durchaus sein, das ist eben die berittene Polizei und die hat man bestimmt schon mal gesehen bei irgendwelchen Klischee-Bildbänden über Kanada. Da sind die immer mit drauf. Rote Uniform und dieser breitkrempige Hut. Kann man das so beschreiben? Oder?
Das sind diese roten Paradeuniformen. Also ja,
genau.
Es gibt kein kanadischeres Bild als das Bild mit einem Mountie oder von einem Mountie, glaube ich. Dann weiß jeder auf der ganzen Welt, wo man ist.
Ja, ne, diese die einzige Ausbildungsstätte ist in Regina. Und das ist irgendwie das Faszinierende. Saskatchewan, Geheimtipp, aber dort kommen die Mounties her.
Ja, der Geburtsort der kanadischen Polizei, sozusagen.
Genau.
Ja, da gibt es auch ein ganz tolles Center, auch wieder super schön für Familien, das RCMP Heritage Center.
das ist das auch, wo die Polizeiwagen drin stehen und so weiter und so fort. Gut, das ist wirklich faszinierend, kann ich an dieser Stelle wirklich mal reingerätschen. Es werden dort Kriminalfälle nachgestellt. Also man kann quasi sich an der Lösung von Kriminalfällen beteiligen, legendäre Kriminalfälle in Kanada. Dazu natürlich für Kinder super, möchte meinen Sohn gerne mal mit reinnehmen, Polizeiwagen und Ähnliches. Also auch so historisch, bitte. Großartig. Also ein absoluter Geheimtipp. Noch einer.
Noch einer. Wir sind gespickt mit Geheimtipps, ja, in diesem Geheimtipp.
Genau.
Ja, sehr interaktiv. Die meisten kanadischen Museen sind ja ganz toll gemacht, ne? Sehr interaktiv, die Kriminalfälle, die du gerade angesprochen hast. Oder man kann eben an einem sogenannten Musical Ride der RCMP teilnehmen, aus der Sicht eines teilnehmenden Reiters, ne? Alles virtuell dann. Oder wer möchte, kann eben die Uniformen, die es so im Laufe der Jahrzehnte gab, alle anprobieren und sich damit fotografieren lassen. Also ganz spannend, sowohl einfach für Leute, die gerne Kriminalfälle lösen, als auch für diejenigen, die an der Geschichte interessiert sind.
Und auch wirklich für die ganze Familie geeignet, also von Kind bis Erwachsener, genau. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. Sonst noch was in Regina, was wir unbedingt gesehen haben sollten?
Weil wir das Thema Dinos vorhin schon hatten, das Royal Saskatchewan Museum. Auch hier gibt es wieder ein Dino-Skelett, was man sich anschauen kann und auch sonst ganz viel eben zur Geschichte Kanadas oder Saskatchewans. Das geht dann mehr Richtung Geologie natürlich und Geschichte, aber auch hier wieder ganz toll interaktiv gemacht und man lernt hier auch viel über die Tierwelt in Saskatchewan. Also für alle, wenn es mal regnet oder die gerne einfach in Museen unterwegs sind, die sind hier super aufgehoben.
Und absolut auch für Kinder geeignet, muss man bestätigen, also wie auch familiengerecht, ganz genau.
Ja, genau.
Sehr schön. Prima, das ist die Hauptstadt Regina. Und dann gibt es noch die Stadt, die so ein bisschen ähnlich klingt wie die Provinz, nämlich Saskatoon.
Saskatoon, ganz genau. Ja. Und Saskatoon ist unsere größte Stadt. Viele sagen auch, es ist die schönste Stadt in der Prärie, aber definitiv die größte, also knapp 300.000 Einwohner. Du siehst, alle unsere Städte können jetzt nicht mit den Metropolen wie Toronto oder Vancouver mithalten. Aber genau das macht sie eben so charmant und so den Geheimtipp, weil sie eben so völlig anders sind. Ne? Beide lassen sich recht gut zu Fuß erkunden. Saskatoon hat eben diese malerische Lage am South Saskatchewan River und mit 7 bis 8 Brücken, je nachdem, wie man sie zählt, wird deshalb auch Paris der Prärie zum Beispiel genannt, weil sie so unglaublich schön ist, diese Stadt. Und man kann hier am Fluss langlaufen, da gibt es den Mewassin Trail, sind über 64 Kilometer, also damit kann man sich auch ein paar Tage beschäftigen, wenn man möchte, und einfach so das Stadtbild genießen. Es gibt auch ganz tolle Farmers Markets, also sowohl in Saskatoon als auch Regina übrigens. Da sollte man die sogenannten Saskatoon Berries, die eben auch nach der Provinz benannt sind, mal probieren. Oder eben viele lokale Produkte. Also in ganz Saskatchewan wird sehr viel Wert gelegt auf dieses Farm-to-Table-Konzept, also dass die Lebensmittel möglichst aus der Region kommen und nachhaltig sind und man die Einheimischen unterstützt. Und das machen eigentlich alle Restaurants. Also Saskatoon hat eine ganz großartige Foodie-Szene. Ja, und das spiegelt sich auch auf diesen Farmers Market zum Beispiel wieder.
Die Berries haben wir schon genannt. Was gibt es sonst so an Spezialitäten? Was kann man da empfehlen? Was sollte man auf jeden Fall probiert haben?
Wer gerne was Flüssiges probieren möchte. Also wir haben ganz tolle Distillerien zum Beispiel. Eine sogar, Black Fox Farm, das heißt die, ist preisgekrönt, hat also schon mehrfach Preise gewonnen in Kanada. Sogar die Goldmedaille gibt es inzwischen auch in Deutschland. Für ihren Gin und ihren Whisky, der eben aus lokalen Zutaten zubereitet wird. Und ich habe das mal mir anschauen können mit diesen Eichenfässern, die da im Winter bei minus 30 Grad draußen lagern. Also ihnen wurde immer abgesprochen, dass es funktioniert. Aber tatsächlich ist das ein sehr, sehr leckerer Gin und auch ein sehr, sehr leckerer Whisky geworden, wie ja auch die Jury bestätigt.
Also es gibt nicht nur Eiswein, sondern offenbar auch Eis-Gin und Eis-Whisky. So Sam, haben wir nicht bekannt. Gibt dem wahrscheinlich ein ganz bestimmtes Flair.
Ja, und selbst Wein gibt es natürlich in Saskatchewan. Das ist dann Fruchtwein, aber auch der ist super lecker. Oder Cider ist auch so ein lokales Produkt eben aus den Früchten. Wir haben unglaublich viel Obst in Saskatchewan. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, mal das Ganze zu probieren.
Und wenn es dann doch was Festes und nicht nur was Flüssiges sein soll, dann natürlich Fisch auf jeden Fall. Da gibt es ja, wir haben vorher schon gesagt, auch das ist dann nicht Farm to Table, sondern Lake to Table, richtig, genau.
Das ist natürlich, ansonsten Saskatchewan ist natürlich mit Manitoba, ne? Das sind die beiden größten Weizenproduzenten in Kanada, aber auch Linsen zum Beispiel, Senf, sind alles Lebensmittel, die aus Saskatchewan kommen. Und wenn man eher Fleisch mag, natürlich Rindfleisch. Wir haben große Rinderherden, ist unglaublich leckeres Rindfleisch. Bisonfleisch wird hier angeboten. Also das sind so die lokalen Spezialitäten.
Genau, und wirklich auch das Tolle ist wirklich, es ist alles frisch. Es ist keine langen Transportwege. Das ist schon sehr angenehm. Und da legen auch die örtlichen Restaurants immer auch großen Wert drauf.
Die sind auch unglaublich innovativ dabei. Also ich erinnere mich noch, ich war in Saskatoon mal in einem Restaurant, das heißt Calories. Also es sollte man nicht reingehen, wenn man auf Diät ist. Es gab auch mehr als Nachtisch, aber was mir am meisten hängen geblieben ist, war der Schoko-Zucchini-Kuchen mit der Orangensahne zum Nachtisch. Also das war eine völlig neue Kreation, die ich so vorher noch nie gehört und probiert hatte. Und das ist, glaube ich, jetzt inzwischen 10 Jahre her und ich träume immer noch von diesem Kuchen. Also.
Aber jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich, während meiner Saskatchewan-Reise habe ich auch unterschiedliche Restaurants erleben dürfen. Und es war wirklich jeden eine angenehme Überraschung. Wirklich sehr innovativ, sehr kreativ und nicht, wie man jetzt so denkt, naja, gut, Weizen, Reis, Fleisch, das könnte ja auch sehr Hausmacherkost sein und das war es überhaupt nicht. Also das muss man wirklich tolle Restaurants sehen.
Ja, und viel mehr als Burger. Ne? Viele denken ja einfach immer nur in Burger. Absolut, ne? Das gibt es dann in kanadischer Küche, aber die sind extrem innovativ und lassen sich immer wieder neue Kreationen einfallen.
Eine von diesen beiden Städten ist auch eine große Uni-Stadt, ne? Oder sind es beide?
Beide, tatsächlich. Also in Regina gibt es die einzige indigene Universität in ganz Kanada. Ja. Und Saskatoon hat natürlich die größere Universität.
Ne? Ja, und das macht, finde ich, auch viel aus. Also so eine Stadt mit vielen Studenten, ganz junge, eine ganz lebendige Szene. In Saskatoon, Stichwort Szene, gibt es ja auch eine tolle Kulturszene. Also das fand ich auch ganz beeindruckend.
Ja, die ist richtig groß in Saskatoon. Wir haben da auch, vor ein paar Jahren wurde die Ramey Modern Art Gallery eröffnet zum Beispiel. Die steht auch direkt am Flussufer. Also alleine das Gebäude ist sehenswert. Da gibt es auch tolle Mitmachprogramme, also für alle, die sich mal so künstlerisch betätigen wollen. Das kann man hier auch ausprobieren. Und sie haben zum Beispiel die größte Sammlung von Linolschnitten von Pablo Picasso hier im Museum. Also wer sich für Kunst interessiert, das ist ein absoluter Must-Stop.
Auch das würde man sicherlich nicht in Saskatoon erwarten.
Und überhaupt nicht.
Was ich dann toll fand, auch in Saskatoon, die ganzen Murals. Es gibt ja teilweise Indoor, aber eben auch ganz viel Outdoor, ganz viel große Wandmalereien. Wir hatten sogar das Glück, dass wir gerade einen erwischt haben, der dabei war, eine große Wand zu malen, und zwar mit so einem kleinen Kranwagen, stand der in 7 Meter Höhe und hat in unserem Beisein eine Wand vollendet. Und das ist sagenhaft. Also unheimlich vielfältig. Also von ganz, ganz großer Kunst, also nicht irgendwelche dahingeschleuderten Graffiti, sondern wirklich tolle Werke.
Ja, wirklich zum Nachdenken auch. Sie findet man auch in Moose George zum Beispiel schon, ne? Aber auch in Saskatoon natürlich. Also hier ist die Kunstszene extrem lebendig.
Ja, und dann eben auch die Wandmalereien mit sehr vielen historischen Bezügen, indigenen Bezügen, also wirklich, das ist nicht irgendwas, was da einfach nur so zur Stadtverschönerung dahingepinselt wurde, und zwar sozusagen, ne?
Nein, gerade Saskatoon hat einen starken indigenen Bezug. Ne? Wir haben auch etwas außerhalb von Saskatoon wurde ein neues Hotel eröffnet in der Pandemie, jetzt das Dakota Dunes. Und das befindet sich eben auch auf indigenem Gebiet. Und hier wurde wirklich alles versucht, irgendwie anzupassen. Also die Fensterzagen sollen eben an Tipis erinnern, etc. Also eine große Einbindung von indigener Architektur hat da stattgefunden. Ne? Und sind auch viele indigene Mitarbeiter beschäftigt. Also wer sich da für die Geschichte interessiert, damit unterstützt man das definitiv. Und es sieht auch genau in der Nähe vom Wanuskewin Heritage Park. Ist einer der nächsten und auch einer der spannendsten Orte. Also wir hangeln uns doch hier von Highlight zu Highlight. Aber das ist ein Ort, wo ich immer Gänsehaut bekomme. Also wirklich jedes Mal, wenn ich dort bin, das nutzt sich so überhaupt nicht ab.
Und warum kriegst du da Gänsehaut? Ich krieg's nämlich auch, aber ich würde gerne wissen, warum kriegst du die?
Ich finde, man spürt die Magie, wenn man das so sagen kann, weil es ist ein über 6400 Jahre altes Versammlungsgebiet der Northern Plains First Nations sozusagen oder der Northern Plains indigenen Bevölkerung. Und irgendwie spüre ich das jedes Mal so, das, was da alles passiert ist schon auf diesem Land. Ne?
Was ich toll fand und finde daran ist, man merkt dort die Verbundenheit der örtlichen indigenen Community, aber auch von indigenen Mitgliedern aus ganz Kanada, die dorthin kommen und für die das ein Platz ist, ein Versammlungsplatz. Und gleichzeitig kann man als Besucher daran teilhaben. Und das finde ich so schön, dass man es geschafft hat, dass man diese Brücke geschaffen hat von der indigenen Community, der indigenen Kultur hin zum Tourismus. Und das gelingt nicht immer. Also es gibt andere Beispiele aus der Welt, wo es bis zur Folklore verkommt, wo es ausgebeutet wird. Und hier ist es sehr authentisch und es ist wirklich original indigen. Das ist ja nicht so toll.
Ja, Wanuskewin stammt ja aus der Cree-Sprache und heißt sowas wie Ort des Friedens oder in Frieden zusammenleben. Und das ist ja das, was wir uns alle heute noch zusammen wünschen. Das Thema ist ja oder bleibt ja aktuell. Und ich finde, das spürt man hier so sehr an diesem Ort. Und du sprachst gerade das Authentische an. Also selbst das Essen, was man hier serviert bekommt, ne, ist eben, dann gibt es zum Beispiel Wildreis und Bannock und Bison. Das stammt alles aus der indigenen Küche. Die Mitarbeiter sind alle indigenen Ursprungs. Auch hier gibt es Workshops, wo man mitmachen kann, ohne dass es irgendwie auch nur ansatzweise Richtung Disneyland geht. Es ist komplett authentisch. Ich habe da auch schon einen Traumfänger gebastelt, den habe ich heute noch.
Sehr schön.
Er funktioniert. Ja. Außer nicht von diesem Schokokuchen träume. Und hier kann man wirklich alles selbst erleben oder einfach ganz viel erfahren. Auch die Guides, es gibt tolle Wanderwege hier durch den Wanuskewin Heritage Park und das ist ein Ort, wo viele einfach nur für 2 Stunden hinkommen und dann den ganzen Tag bleiben, weil es einfach so spannend ist. Man kann hier übrigens auch übernachten. Es gibt Tipis. Wir haben jetzt einen Tipi-Stayover. Also wer nicht genug bekommt oder einfach mal immer im Tipi schlafen wollte, das ist hier möglich im Wanuskewin Heritage Park.
Ja, ich war auch sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Und dann gibt es da auch noch eine ganz spannende Geschichte für alle, die sich für Archäologie interessieren. Weil hier stammten die ersten Bisons her aus der Prärie und die haben hier auch die Bisons wieder angesiedelt und zwar die Nachfahren der ersten 1000 Bisons aus ganz Nordamerika. Mhm. Und die haben sich dann irgendwann gerollt auf dem Gelände und haben alte Artefakte freigelegt durch dieses Rollen. Und die Archäologen waren begeistert, haben hellauf geschrien, weil sie jahrelang gesucht hatten nach solchen Beweisen für das Leben der indigenen Bevölkerung hier. Und die Bisons haben das mal eben im Rumrollen alles freigelegt.
Und die kann man dann eben auch besichtigen.
Ja, man auch alles.
Führungen, die dazu das auch entsprechend interpretieren. Ja,
ja, das sowohl die Artefakte als auch die Bisons.
Ja, stark. Schon wieder gewohnt. Atemlos durch Saskatchewan. Ja, dann sind wir, glaube ich, was die Landschaften angeht und was die Städte angeht, haben wir jetzt eigentlich so ziemlich alles gesehen und gehört, oder? Was würdest du sagen?
Ja, würde ich sagen. Also da haben wir, glaube ich, alles abgedeckt, ne? Also,
wenn man jetzt überlegt, für wen ist Saskatchewan eine Reise wert? Also sicherlich für alle, die schon ein bisschen von Kanada kennen, die sozusagen, die beispielsweise den Westen schon kennen, BC und Alberta. Für Leute, die gerne angeln möchten, beispielsweise, bietet sich an, Sterne, Nordlichter beobachten, haben wir schon gesagt vorhin als Beispiel.
Fotografen im Allgemeinen.
Ja.
Ne? Also ich weiß gar nicht, ob wir das schon besprochen hatten. Saskatchewan ist ja Land of the Living Skies. Also den Beinamen hat Saskatchewan und das ist etwas, was mich auch jedes Mal überwältigt, diese Weite zu sehen und dann diese teils dramatischen Wolkenformationen oder eben diesen ganz klaren blauen Himmel. Es ist jedes Mal eine andere Landschaftsformation irgendwie so gefühlt, wenn man in die Weite guckt. Und für Fotografen ein absoluter Traum.
Land of the Living Skies, ist das auch direkt die direkte Übersetzung von Saskatchewan? Ist es also?
Nee, Saskatchewan heißt eigentlich schnell fließender Fluss.
Schnell fließender Fluss.
Ja, aber Land of the Living Skies steht auf dem Nummernschild. Und da ist ja das, was viele Leute auch immer wissen möchten.
Aber jetzt wissen wir auch, was Saskatchewan bedeutet. Das war mir nicht klar. Aber angesichts des vielen Wassers, das wir haben, ist das ja auch sehr zutreffend. Passt das ja auch sehr gut. Ja, sehr, sehr schön. Ja, was würdest du sagen, zusammenfassend? Warum Saskatchewan? Was kann man, warum sollte man Saskatchewan unbedingt auf seine Bucketlist draufnehmen?
Dabei ist es vielfältiger, als alle denken. Es bietet unglaublich viele Wow-Momente, die niemand erwartet. Es ist weniger überlaufen. Das heißt, man hat irgendwie mehr Erlebnis. Zumindest empfinde ich das so, wenn man es nicht mit 10.000 Menschen teilen muss. Es hat ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wenn man mal die Preise vergleicht, jetzt in im Westen oder auch im Osten mit Saskatchewan, spätestens beim Essen, wird man feststellen, auch bei den Hotelübernachtungen schon, ne, dass es ein anderes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, etwas günstiger für uns als Deutsche, gerade mit dem derzeitigen kanadischen Dollar. Die Menschen, genau, die habe ich noch nie angesprochen, die Menschen in ganz Kanada sind ja dafür bekannt, dass sie unglaublich freundlich sind. Viele reisen wirklich nur wegen der Menschen nach Kanada. Und in Saskatchewan sind sie noch richtig herzlich dazu. Also das sind der Kanadier hoch zwei sozusagen.
Noch völlig unverdorben eben auch von irgendwelchen Massentourismus, muss man auch dazu
sagen. Richtig, genau. Also egal, ne, früher stand ich ja manchmal noch mit der Karte an der Ecke. Das macht man heute nicht mehr. Heute hat man das Smartphone. Aber man braucht nur ansatzweise verloren schauen und dann fragt einen jemand, kann ich helfen?
Ne? Du hast jetzt gerade ganz verloren schaut. Gesichtsausdruck.
Genau, also die Menschen dort, die werden begeistern. Ja. Na, man fühlt sich gar nicht Tourist, jeder ist eigentlich Gast. Niemand ist Tourist, jeder ist Gast.
Mhm. Sehr, sehr schön. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verloren schauen bei der Reiseplanung, wollen wir noch vielleicht ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben. Wie komme ich am besten hin?
Jetzt wollen wir ja alle hin.
Jetzt wollen wir alle hin. Jetzt.
Die meisten starten tatsächlich entweder in Calgary oder Edmonton, weil wir da eben Nonstop- oder Direktflüge haben hier aus Deutschland. Wer direkt nach Saskatchewan fliegen möchte, das wären eben Regina oder Saskatoon. Alle haben sich schon gedacht, Moose Jaw hat keinen Flughafen, zumindest keinen internationalen. Nach Regina oder Saskatoon kommt man am besten über Toronto, Montreal oder Vancouver. Aber wenn man nach Calgary oder Edmonton fliegt, dann hat man eben dort auch direkt die Motorhome-Station. Die gibt es eben nicht in Saskatchewan. Also man kann kein Motorhome anbieten in Saskatchewan. Das geht nur in Alberta dann. Und kann von dort aus, je nachdem, wo man startet, 3 oder 4,5 Stunden dann bis zur Grenze fahren.
Und damit fing ja unser Podcast heute an.
Ja, genau.
Das wäre Cypress Hills.
Cypress Hills? Cypress Hills, genau. Den haben wir als erstes besucht.
Besucht haben, ganz genau. Gut, wir sind also unterwegs, entweder mit dem Motorhome oder mit dem Mietwagen. Was wäre deine Empfehlung?
Das ist wirklich einfach eine Typsache. Hm. Ich finde, so gefühlt kommt man mit dem Motorhome noch mal etwas näher an die Natur ran. Im Grasslands hat man dann, das haben wir schon besprochen, auch noch den Vorteil, dass man im Park übernachten kann. Auf der anderen Seite kommt man natürlich mit dem Mietwagen auch sehr, sehr viel in Kontakt. Vielleicht mit den, gerade bei kleineren Unterkünften, mit den Besitzern. Oder hat die Möglichkeit, diese vielen Unique Accommodations, nenne ich es mal, dieser einzigen oder einzigartigen Unterkünfte, die wir in Saskatchewan haben, davon gibt es ganz, ganz viele, dort auch zu übernachten. Das geht natürlich mit dem Motorhome.
Die Ranches haben wir schon genannt. Das ist genau eine sicherlich typische Übernachtungsform.
Ja.
Gibt es ansonsten so, ich sag mal, so kleinere Hotels, Boutique-Hotels oder wie auch immer wir das nennen wollen? Was gibt es da dazu?
Ja, alleine dieses The Crossing, da haben wir ja vorhin eine Originalstimme gehört, ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Unterkunft direkt am Park. Es gibt wie heißen denn diese Kuppelzelte? Zum Beispiel in der Nähe vom Meadow Lakes Park. Also da gibt es viele sehr unique Unterkünfte.
Und in den Städten finde ich im Zweifelsfall auf der einen Seite, wenn ich das gerne möchte, auch die ganz normalen Kettenhotels. Gibt es natürlich auch. Aber auch da gibt es ja individuelle kleine Hotels. Die Auswahl ist wirklich da. Und das ist eben der Vorteil mit dem Mietwagen, dass ich dann eben da die auch entsprechend wahrnehmen kann.
Ja, oder auch da gibt es ja zum Beispiel das Hotel Saskatchewan, ist so eines der Vorzeigehotels in Regina, ne, wenn man da mal übernachten möchte. In Saskatoon ist es dann sicher das Bessborough, das ist wie so ein Schloss direkt, ein ehemaliges Canadian Pacific Hotel, ne, wie so ein Schloss direkt am Fluss steht. Wenn man sagt, da möchte ich unbedingt mal übernachten, dann ist man halt im Motorhome nicht gut aufgenommen. Genau. Ne?
Und das sind so zwei Beispiele, die du genannt hast, wie wir sie ja auch in anderen kanadischen Städten finden. Es gibt in der Regel so eins dieser großen Eisenbahnhotels.
Ja.
Alle so ein bisschen schlossartig, Burg- oder schlossartig. Und sicherlich sollte man zumindest in einem Mal übernachtet haben, um mal dieses Feeling mit der jahrhundertealten Tradition da wirklich nachleben zu können. Ne? Genau. Ja, sehr schön. Jahreszeit ist Saskatchewan. Ich kann mir vorstellen, im Winter wird es bitter kalt, oder?
Ja, wir haben kontinentales Klima in Saskatchewan. Das heißt, fang erst mal mit dem Vorteil an, wir haben unglaublich warme, beständige Sommer. Also Saskatchewan und Alberta, die beiden Provinzen, haben die meisten Sonnenstunden in ganz Kanada, über 2.500 Stück. Also wir haben eigentlich eine Wettergarantie für den Sommer. Ja, das ist immer schön warm. Der heißeste jemals in Kanada gemessene Tag war mit über 42 Grad in Saskatchewan. Also Sonnenscheingarantie, aber das heißt natürlich auch, wir haben klirrend kalte Winter. Und unser Hauptprodukt ist eigentlich der Sommer. Ne? Ja, im Winter gibt es natürlich auch Dinge, die man machen kann, gerade in den Städten. Also wenn eine Städtereise machen könnte, die ist sicherlich sehr entspannt im Winter. Aber viele der anderen Produkte, die Ranches zum Beispiel, die haben dann irgendwann zu.
Das heißt, wenn wir jetzt die Ranches als Beispiel nehmen, ja. Wann geht es ungefähr los? So Mai, Ende Mai?
Ende Mai bis Anfang, Mitte September.
Gut.
Das wäre so die ideale Reifezeit.
Ja,
ideale
Zeit, ganz genau. Und wir haben jetzt ganz, ganz viel Vielfalt erlebt, liebe Michaela. Wie lange würdest du veranschlagen für einen vernünftigen Saskatchewan-Trip? Ich meine, theoretisch, also wenn ich mir das so anhöre, ich glaube, man könnte wieder Monate verbringen. Aber mal realistisch, also bei unter 2 Wochen sollten es nicht sein.
Nee, unter 2 Wochen nicht. Also 2, besser 3. Ne? In 2 kann man auch schon viel sehen. Da muss man sicherlich dann Prioritäten setzen. Mit 3 hat man schon einen sehr, sehr guten Einblick in Saskatchewan.
Hm, super. Ja, Mensch, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, diese Vielfalt ganz schön abgedeckt, oder? Was denkst du?
Ich glaube, das ist jetzt bald klar geworden, dass das gerade schon eben weitaus mehr ist als Prärie.
Mhm. Hast du noch so einen persönlichen Tipp, noch irgendwas, was dir im Herzen liegt für Saskatchewan?
Der Grasslands, aber über den habe ich ja schon gesprochen. Also das ist für mich so einer der magischen Orte, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, nicht nur in Kanada, ne? Wo man merkt, wie groß die Natur ist und wie klein man selbst ist. Und vorhin habe ich auch schon den Satz benutzt, dass man da Stille hören kann. Und das ist so schön.
Ja, vielleicht sollten wir das auch jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gönnen, ein wenig Stille zu hören. Und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort für unseren Podcast. Lieber Michaela, ich fand das total spannend, hier über einen echten Geheimtipp noch in Kanada von dir zu hören, mit dir zu sprechen. Saskatchewan, eine wahnsinnig vielfältige Provinz, eine überraschend vielfältige Provinz. Und ich glaube, wir haben unserer Zuhörerschaft wirklich viel Lust gemacht, diese Provinz auch mal persönlich zu entdecken. Das war meine Reise Kanada heute zu Saskatchewan mit Michaela Arnold. Wir sagen ganz herzlichen Dank und hoffen, dass es euch allen gefallen hat. Tschüss.
See you in Saskatchewan.